herzlich willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Hallo und herzlich willkommen. Wunderschön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid bei unserem hübschen kleinen Disco-Podcast The Disco Dudes. Er lacht schon, weil ich natürlich das Intro jetzt wieder versau. Ich gebe es einfach zu, so wie es ist. Wir haben uns noch nicht dran gewöhnt, dass die charmante junge Dame in unserem neuen Intro, das übrigens mein Kollege und Freund hier Kirk Dales produziert hat, ja schon einiges von wegnimmt, was wir früher immer selber gesagt haben. Also, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr hier seid. Mein Name ist Wolfgang Hase. Ich hocke mitten in Karlsruhe und die Sonne scheint oder hat gescheint. Und ich freue mich sehr, dass ich auch diese Woche wieder nicht alleine hier rumhocke, über wunderschöne Musik zu sprechen, sondern mein lieber Homie, Buddy und Disco-Dude 1 oder 2, wie man es auch immer will, Kirk Dales mit in der Leitung ist. Hallo Kirk, hallo nach Köln.
Hey Wolfgang, wie geht's ab heute zum Wochenende?
Ja, hervorragend. Gleich mit dem Versprecher in den Podcast starten, das ist genau mein Ding. So finde ich es voll cool. Naja, wir wollen aber nicht zu viel über uns selbst sprechen, sondern vielleicht einfach über Musik. Das können wir vielleicht sogar noch einen Tacken besser. Was hast du uns denn diese Woche für einen fantastischen Disco-Kracher oder Boogie-Beast mitgebracht?
Ja, ist die Nummer, die ich euch heute präsentiere, ist vielleicht etwas schwerer einzusortieren. Ich würde ihn genau im Grenzbereich zwischen Boogie und Disco, vielleicht sogar mit einer heftigen Funk und auch einer leicht wavigen Attitüde einsortieren. Ich habe euch nämlich No Favors von Magoo mitgebracht. Das Stück ist der Opener des Albums Let's Have a Boogie, das 2019 auf dem französischen Label Funky Size Records veröffentlicht wurde. Der Track ist eine Neuinterpretation oder man könnte auch sagen schon fast 1:1 Cover des gleichnamigen Songs von Temper. Temper hat diesen Song 1984 auf MCA Records veröffentlicht. Temper selbst war so eine US-amerikanische reine Studio-Dance-Boogie-Projektion von einem Künstler, der verschiedenste Bands innehatte. Da komme ich gleich noch zu. Mitte der 80er war Temper aktiv. Meines Wissens nach hat Temper selbst auch nur 2 12 Inches veröffentlicht. Aber mit der Version, also ihrer Version von No Favors, haben sie Platz 1 der US-Dance-Charts erreicht. Mit dem Track Fever versuchten sie es dann 85 noch einmal. Das ist die zweite 12 Inch, die ich meine. Allerdings scheiterten sie damit, denn der war so ein richtiger maximaler Flop und meines Erachtens auch musikalisch nicht wertvoll genug. Na, keine Ahnung, was Anthony Malloy, jetzt kommen wir nämlich zu dem Leadsänger, Writer, Producer und auch Performer von Temper, sich dabei gedacht hatte. Naja, weitere ergiebige Projekte, die er hervorgebracht hat, waren Anthony and the Champ mit den späteren Leases auf Warner, Serious Intention, unter anderem auf Easy Street Records und Visual mit Somehow Some Way und The Music Got Me. Beides erste richtige Underground-Vocal-House-Tracks, die mir bekannt sind und übrigens auch beide auf Prelude Records, da hatten wir es ja auch schon von dem Label, rauskamen. Die packe ich euch natürlich auch auf die Playlists. Aber nun zurück zu No Favors von Magoo, den ich nämlich so richtig fett finde und als Coverversion auch deutlich besser als das Original. Der Song startet sofort mit Gesang, klar präsent, eindringlich, leicht unterlegt mit so einem synkopierten Schellenkranz-Geflacker im Hintergrund, aka Tambourine. Und im Gegensatz zum Original sauber und harmonisch richtig gesungen. Nämlich der Gesang auf dem Original kann schon mal hier und da arg schief sein. Das Original kann ich auch leider nicht auf die Spotify-Playlist packen, sondern nur auf Apple Music, da es das auf Spotify nicht gibt. Aber wir packen euch vielleicht auch noch den YouTube-Link in die Shownotes. Zum Rhythmus. Das ist ein früher wirklich Four-on-the-Floor-Beat. Also nicht so 1-2-1-2 Bass-Kick gespielt, sondern die Kick ist wirklich durchgespielt und die Snare obendrauf im Original als auch in der Coverversion. Gerade Achtel-Hi-Hats drauf, keine Gitarren, alles ziemlich mit Synthi unterlegt. Ein warmer, weicher Synthi-Bass hält die Grundtöne, folgt klassischer Boogie-Akkordfolge, gelegentlich garnieren, so Moll-Vorhalteakkorde, möchte ich mal meinen, die Spannung, um die dann so aufzubauen. Kurze perkussive Chords von Keyboards auf einer FM-Maschine, wem das kein Begriff ist. FM steht für Frequenzmodulation, was hier als Klangsynthese genutzt wird. Dazu lange atmosphärische Pads im Hintergrund, um räumliche Tiefe zu erzeugen. Dann natürlich die Hook, Magoo wiederholt prägnant die Vocal Hooks, während das Arrangement relativ konstant und eigentlich auch langweilig bleibt, aber eben perfekt für den Dancefloor. Die Struktur, Strophe, Refrain, kurzer instrumentaler Break, weiterer Refrain, Outro, bewusst sparsam, damit die Stimme im Vordergrund steht und das Ganze funktioniert. Wir hören den Dancefloor Burner jetzt einfach mal bis zum zweiten Refrain an und dann hat man den Tanzgaranten auch schon gänzlich erschlossen. Der Rest fließt einfach vor sich hin und wird hier und da mal mit einem Talkbox Ding angereichert und natürlich, wie soll es anders sein, mit einem reduzierten Beat-Teil aufgelockert, um danach alle restlichen Elemente, die vorher schon mal da waren, wieder präsenter wirken zu lassen. Ich liebe es einfach, diese einfache, aber sehr effektive Push-Methode. Bin jetzt abgedriftet, wir hören einfach mal rein. You should do me like I do you, but never do me the favors, don't do it, oh baby, no, no, give it to me, I give it to you, but then I don't want your favors, just give me your loving. You should do me like I do you, but never do me the favors, don't do it, oh baby, no, no, give it to me, I give it to you, but then I don't want your favors, just give me your loving, loving. Leute, also wie ich schon gesagt habe, man hat den Song wirklich jetzt mit diesen Parts, die wir gehört haben, schon gänzlich geschlossen. Da gibt es noch kleinere, feinere Varianten, aber großartig passiert da nichts mehr, außer noch ein bisschen Space-Effekte, wieder die Reduktion im Break. Und dann rollt der vor sich hin und findet mit diesem Gesang, mit diesem R&B-igen Gesang schon echt ganz gut funktioniert und der einfach total viel Spaß macht. Wolfgang, was sagst du dazu? Kennst du den? Ist der dir schon mal untergekommen oder vielleicht das Original oder was kannst du jetzt aus dem, was wir gehört haben, ableiten?
Also der ist mir gänzlich neu und zwar in jeglicher Version tatsächlich. Passiert mir jetzt schon irgendwie öfter. Irgendwie hast du mehr Tracks bei dir im Archiv als ich. Naja gut, so ist das halt nun mal. Was mich beeindruckt ist, dass diese R&B-ige Stimme, so wie man das in den 80ern gerne noch rausgemacht hat, auch aus diesen Soul-Sängern, zu dem synthetisierten Bass und zu dem Riff, dass da der Synthi-Orgel spielt, total geil harmoniert und das zu so ein bisschen was Schwülstigen, gleichzeitig Spacigen macht. Und klar, dieser elektronische Beat, der da drunter unterlegt. Gut, das ist Richtung Hausmusik produziert irgendwie. Es ist sehr klar, es ist sehr deutlich, trotzdem ein bisschen funky. Macht er, ne, in den Pianonoten noch. Ja. Und das macht's echt, das treibt's ganz gut nach vorne. Also ich kann mir vorstellen, dass der sowohl jetzt durch die Vocals als auch durch die Monotonie, die er dann anbietet, zu einem richtig geilen Disco-Dancer macht. Ich bin absolut dafür, dass du den im Juni mitbringst, wenn wir zusammen in Köln wieder auflegen.
Ja, das werde ich unter Garantie und den werde ich dann auch spielen. Und der funktioniert in der Tat auf dem Dancefloor sehr, sehr gut. Also das hätte ich auch so nicht gedacht. Das Original, wie gesagt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr das mal hört. Der hat damals nicht so drauf geachtet, dass er die Noten trifft. Da sind etliche schräge Momente dabei. Was es aber auf der anderen Seite auch wieder charmant macht, aber jetzt nicht meine präferierte Wahl zum Auflegen.
Also ein bisschen more dirty, was?
Bisschen more dirty, würde man dann sagen. Bisschen undergroundiger, genau. Ich möchte noch ein paar Worte über Magoo selbst verlieren. Magoo ist ein französischer Musiker, der sich auf Funk, Soul und Boogie spezialisiert hat, aber in der modernen Übersetzung in Richtung House, wie es dir eben schon bereits aufgefallen ist. Das ist eigentlich schon eine relativ neue, ich sag mal so, New Disco House-Attitüde hat. Bereits 2010 veröffentlichte er sein Debütalbum auf Boogie Times Records und jetzt mit Let's Have a Boogie kehrte er 2019 gereifter, präziser in der Produktion und auch im Mixing zurück und präsentierte ein Werk, was ich finde, was sowohl eine Hommage als auch eine Weiterentwicklung des klassischen Boogie Sounds ist. Und das ist ihm, wie ich finde, ganz, ganz besonders gelungen. Wolfgang, jetzt zu dir. Du hast uns natürlich auch was mitgebracht und hast wohlmöglich tief in dein Plattenregal geguckt und aus den letzten Ecken wieder etwas hervorgekramt.
Ja, das ganz letzte Eck hat es nicht werden müssen. Es ist eine Nummer, die schon weiter vorne steht, weil ich sie wirklich sehr, sehr oft mitnehme zum Auflegen. Ich liebe sie unendlich, auch wenn sie wahnsinnig cheesy und kitschig ist. Letzte Woche hast du einen Song dabei gehabt, der auf Sam Records rausgebracht wurde. Er hat mich auf die Idee gebracht. Du hattest Rise dabei mit Free, wenn ich das noch richtig... Ja, gut, mein Gedächtnis funktioniert.
Richtig.
Und ich habe heute dabei Gary's Gang, Let's Love Dance. Ich gehe Jahre zurück in der Zeit, 1979 rausgekommen, auf Sam Records im Vertrieb von CBS in Amerika vor allem aufgeschlagen, aber auch in Europa von Bedeutung gewesen, sowohl in den Clubs als auch tatsächlich in den Charts. Das Ganze hat stattgefunden auf dem Album Keep on Dancing. Der Titeltrack selber war auch ein Hit. Und überraschenderweise, beziehungsweise uns überrascht es immer so, er ist mal wieder ein Moll-Tune. Auf E-Moll hauptsächlich, das ist eher untypisch, das E-Moll gibt es wirklich seltener, habe ich mir jetzt irgendwie herausgefunden. Aber was man ja jetzt schon ableiten kann, was uns immer wieder begegnet, die Moll-Akkorde, obwohl sie die weniger fröhlichen sind, wie man sagt, sind offensichtlich die, die bei Disco öfter gebraucht werden, weil sie noch mehr Euphorie insgesamt erzeugen und irgendwie auch Tension und Release anscheinend besser können. Eine Sache macht der Song auf jeden Fall richtig, er ist nämlich wahnsinnig schnell. 128 BPM, also das ist nichts für ein Warm-up, da muss man schon die Galoschen angeheizt haben, damit man dem wirklich folgen kann. Gespielt und produziert wurde das Ganze von der Sam Studio Band in den Sam Studios, das war ein eigenes Produktionsstudio in New York, das das Label selber betrieben hat. Das Label war gegründet von Sam Weiss, der 1975 schon Lust hatte, in New York ein Label zwischen Soul, Funk und Disco aufzumachen. Die Band, die da gespielt hat, hat dann weit in die 80er noch reingespielt, war sozusagen die Houseband von Sam Records und sie wurde erfunden von jemandem, der hieß Joseph Tucci. Und der wiederum war verantwortlich für den Hit von Tony Lee, Reach Up. Da können wir auch mal die Tage drauf eingehen. Das ist so ein Boogie-Elektro-Tune langsamerer Natur, viel gesampelt, aber auch sehr berühmt in den Discos der 70er Jahre. Sie haben bis in die 80er gespielt, waren die wilde Combo. Sie waren in der Lage, so Latin-Zeug zu spielen, Soul-Zeug und Funk-Zeug und vor allem Disco-Zeug zu spielen. Sie waren unter anderem die Backband von Sharon Brown, hatten wir auch schon dabei hier in dieser Show. Wenn ihr mal zurückschaut in unseren alten Folgen, da gibt es noch eine Sharon Brown Nummer zu finden und da war genau diese Band auch mit am Start. Lauter New Yorker, sehr begabte Musiker, die in verschiedenen Genres sich verdingen konnten. Die größten Hits, die sie hatten, waren tatsächlich Knock Me Out, einerseits auf Platz 45 in UK und in Amerika und dann mit dem Riesenhit Making Music auf Platz 8 sogar. Und das Ganze wird von der Kritik immer so ein bisschen belächelt, weil es eben, wie ich schon eingangs sagte, etwas cheesy ist. Was das bedeutet, das hören wir uns gleich im Intro an. Die kommen ursprünglich in der Ausbildung von so einem doo-woppigen Gesang. Ich weiß nicht, ob euch doo-wop was sagt. Das ist so eine 50er Jahre Möglichkeit zwischen Soul- und Jazzmusik sich zu äußern. Und da sind immer speziell die Gesänge doo-wop-wop, doo-wop-wop. So im Hintergrund singt der Male-Chor noch ein bisschen hinter dem Hauptsänger noch weitere Akkorde in sowas Männlichem daher. Und das hat was, wie soll man sagen, was weichgespült ist ein bisschen, wenn man ehrlich ist. Und so war auch der Produktionsspiel tatsächlich von Gary's Gang. Gary's Gang hießen sie nach ihrem Drummer Drummer und Hauptsänger Gary Tournier und sein kongenialer Partner, nämlich Eric Matthew, der eben dieser Joe Tucci war. Die beiden waren die Bandleader und haben auch das Ding produziert, geschrieben und fertig gemacht. Das war jetzt mal eine Packung Info. Jetzt hören wir uns eine Packung Musik an. Und zwar das Intro. Ganz signifikant ist die Orgel. Bin mal gespannt, der ein oder andere wird bestimmt irgendetwas, was so Richtung 2000er geht, darin erkennen. Man hört die wunderbar gut gemachte Disco-Perkussion, die da drin liegt, die zwar das Four to the Floor unterstützt und da nicht dagegen spielt und nicht zu latinesk oder zu funky wird, aber trotzdem das Ganze auflockert mit der funky Orgel. Der Bass doppelt die Changes und dann kommen noch Bläser dazu und Synthi-Streicher und Vibraphon und hören wir einfach mal rein. Love Dance Tonight von Gary's Gang. Und da frage ich auch dich gleich, Kirk, du grinst hier schon so. Ich sehe das schon hier auf dem kleinen Screen, der vor mir ist, dass du dir schön einen weglässt. Was hältst du denn von der Nummer? Ich bin sehr gespannt, wie deine Expertise dazu lautet.
Ja, das ist so eine Nummer, da bin ich wirklich immer zwiegespalten. Die finde ich mal total geil, mal finde ich die total wack. Das ist bei mir dann Verfassung an dem jeweiligen Abend. Aber in der Tat spiele ich den auch schon mal, weil der dann reinpasst zur Gesamtstimmungslage, zur Spaßigkeit des Dancefloors, zur Empfangsbereitschaft des Dancefloors. Aber wie gesagt, das ist ein Tune, der mich zwiespaltet. Ich finde ihn musikalisch wirklich total toll ausgestattet, mit vielen interessanten Wandlungen drin. Aber wie gesagt, ich kann mich da nicht festlegen, wie ich den wirklich finde.
Was ich halt wahnsinnig finde, ist, man kann diesen Gesang oder die Art zu singen und das, wie das aufgebaut ist, das hat so ein bisschen was Modern Soul-mäßiges aus der ganz sweeten Ecke. Ne? Also so wie unsere Freunde, die irgendwie sich Kalk auf den Boden werfen, um zu tanzen, wie die das zum Beispiel ganz gerne mögen. Und da gab es eine New Yorkische Übersetzung auch mit Alfie Davison oder ganz am Anfang von Odyssey, die auch dieses sehr ein bisschen schwülstige und kitschige und sehr weiche und so da gebracht haben. Und gleichzeitig hat er einen Groove, der einfach voll der Brecher ist, also der voll Disco abbildet mit allem, was man braucht. Und das sweeteste Male-Vocal obendrauf, das man sich nur ausdenken kann. Ich mag's wahnsinnig gern, auch wenn ich verstehen kann, dass man auch manchmal, wie soll man sagen, vor etwas zu viel Zucker da triefend Abstand nimmt, die Nummer zu spielen. Mir ist besonders aufgefallen, dass die Labelgeschichte hinter dem Ganzen etwas birgt, was man durchaus mal erzählen kann. Du warst ja letzte Woche auch schon bei dem Label, nämlich Sam Records, gegründet in New York, waren auch immer dort ansässig. Ein ziemliches Auf und Ab bei denen, ganz viele Büro gewechselt, ganz viel mal zwischendrin pleite gewesen. 75 haben sie schon angefangen und haben als allererste Veröffentlichung Woman of the Ghetto herausgebracht. Ein absoluter Marlena Shaw-Klassiker, irgendwo zwischen Jazz und Soul angesiedelt, ein ganz tiefes Stück. Und das haben sie mit einer Sängerin aufgenommen, nämlich Doris Duke. Und die Sängerin, und nur um dir das zu sagen, mein Freund, ist die, die deine Nummer letzte Woche von Rise, das Free, auch gesungen hat. Sam Weiss war der Gründer 1975, das war sein erstes Ding, wurde von 83 bis 89, haben sie das Projekt ganz eingestellt und sein Sohn Mike hat es dann wiederbelebt und weiter Dance Records drauf veröffentlicht, um dann später, 91, das super berühmte House-Label Nervous Records zu gründen. Da haben eigentlich ganz, ganz viele große Hausmusikanten ihre Produktionen drauf veröffentlicht, da haben auch dann später viele Menschen, die Disco-Edits machen, dann noch Releases drauf gemacht. Ein ganz essentielles Label in New York, wenn man jetzt so Leute fragt wie Kenny Dope Gonzalez oder Little Ovega oder auch Danny Crivet, der war auch irgendwie sehr begeistert, dort zu veröffentlichen. Die ganzen wichtigen Sam-Sachen wurden nochmal reissued und zwar von KD Records. Gibt auch einen Querverweis natürlich dazu, das ist das Label, das Kenny Dope Gonzalez gegründet hat, um bestimmte Soul-Funk- und Disco-Sachen nochmal aus der Kiste zu ziehen und sie berühmt zu machen. Die hatten ihr eigenes Studio, das war wahnsinnig toll aufgemacht, was Produktionstechnik angeht. Da loben und schwelgen noch die einzelnen den Produzenten, die mit ihren Bands dort rein konnten, dass das wirklich außerordentlich war für New York, wie das Ding ausgestattet war. Und sie haben sich vor allem auf so rhythmische Sachen konzentriert. Also sie konnten ultra gut Percussions abbilden und so weiter. Und das kommt natürlich genau der Band, von der wir hier gesprochen haben, die hinter Sharon Brown auch gespielt hat, extrem entgegen. Sam Records war das größte Lebenswerk von Sam Weiss, das er dahingestellt hat. Und wir dürfen ihm dankbar sein, denn es sind so Songs dabei rausgekommen wie Bushy Bushy. Das ist auch so ein schwülstiger Disco-Klassiker. Dem hat er eine Version dort produzieren lassen von Tom Davis mit einem super Disco-Orchester. Das eigentlich muss auch mal jeder hören. Das packe ich mit Sicherheit auch auf die Playlist, die wir zur Parallele veröffentlichen. Dann war Glenn Adams Affair mit Just the Groove unter anderem da. Er selber hat quasi Diana Ross gesampelt oder gecovert und wurde dann später von den Mighty Dubcats gesampelt. Er selber war ein Kumpel von Lee Perry, ist aus Jamaika dann in dieses Studio als Mitproduzent und als Performer mit reingerückt und das unsterbliche The Beat Is Mine von Vicky Dee. Also die Labelgeschichte an Tunes von Sam Records kann ich nur jedem, der sich für Disco-Musik hier interessiert, raten, sich reinzuziehen. Ich glaube, es gibt bestimmt auf Spotify, ich habe es noch nicht recherchiert, aber 2, 3 große, coole Compilations. Die verlinken wir dann natürlich gerne in den Shownotes. So viel zum Label. Jetzt wieder zur Musik. Es gibt einen Part, da dürfen die Horns richtig loslegen, nämlich der Posaunist und der Saxophonist haben schon nach Minute 2 die Möglichkeit, mit einem Dialog-Solo so richtig Gas zu geben. Und da hören wir jetzt auf jeden Fall mal schnell rein. Bei Saxophon muss man ja immer reinhören, sage ich. Sieht man, wenn man ein Xylophon dabei hat oder, es müsste ein Xylophon sein, dann braucht man keine Cowbells. Oder Kirk, was sagst du? Braucht man Cowbells oder geht es auch so?
Tja, in dem Tune geht es so, mich darfst du nicht nach Cowbells fragen, weil ich bin der festen Auffassung, more Cowbells.
Wunderbar. Ja, ich finde trotzdem, dass die Orchestrierung oder die Zusammensetzung dieser Band das ganz gut geschafft hat. Natürlich, wie jeder gute Song, hat auch dieser Song einen Breakdown. Das ist das, was die ganz am Anfang bei ihrer 1979 rausgekommener Maxi-Disco noch vorne dran geklebt haben. Die ist 8 Minuten lang und findet dann später noch eine Original-Disco-Version auf der B-Seite des Danny Crivet Remixes oder Re-Edits. Die ist nur 6:30 lang. Und diesen Breakdown, weil sie ihn vorne nicht dran geklebt haben, bin ich der Meinung, hören wir uns einfach mitten rein nochmal an. Auch da natürlich wieder Sample-Orgel und jetzt geht das Ratespiel endgültig los in Richtung Neuzeit. Wer hat das gesampelt? Was ist daraus geworden? Kirk, vielleicht kannst du es mir nach dem Reinhören beantworten. Schon Fragezeichen und Verzweiflung und Schweiß, Angstschweiß auf deiner Stirn. Ich glaube, du weißt es nicht wirklich. Also kannst du genug davon kriegen? So viel Hinweis gebe ich noch.
Kann ich genug davon kriegen?
Ja. Oh, ich hab ihn wirklich erwischt. I can get enough.
Ach ja, das Thema ist natürlich mega bekannt. Aber ich war wirklich am Rätseln, wer hat das denn jetzt wirklich umgesetzt?
1999.
I can't get enough, genau. Ja,
genau.
Ja, mega Nummer.
Soul Searching 1999 war so ein okay, eigentlich so ein Dance-Projekt. Und da haben sie dann wirklich es geschafft, obwohl sie eigentlich Euro-Dance-orientiert waren, so ein bisschen, erzähle ich gleich noch was zu, eigentlich einen Track rauszuhauen, der dann auch in Full Intention Mix zum Beispiel mit ein paar Remixen so richtig in die Hausszene eingeschlagen hat. Und die haben genau diese Orgel genommen und diesen ikonischen Gesang mit I can't get enough Orgen drauf. Produzent war Mark Pomeroy. Ich liebe diesen Nachnamen. Erinnert mich immer so wunderbar an Weihnachten. nämlich an Dinner for One. Unter diesem Pseudonym hat er I Can't Get Enough geschrieben und er hat zusammengearbeitet mit zwei Sängerinnen. Und die sind wiederum auch bemerkenswert. Ich habe wahnsinnig viel Story, aber das müsst ihr euch jetzt noch anhören. Nämlich Theresa Austin hat da mitgemacht und die ist keine geringere als die Schreiberin und Sängerin von Rhythm is a Dancer in Co-Produktion mit den Frankfurter Spinnern von Snap von 1992. Die ist für Soul Searcher auch die Sängerin gewesen. Und im Background singt dann auch, gerechnet auch noch, die zweite Sängerin von Miami Sound Machine, die selber auch noch so eine kleine Disco-Hit-Geschichte mit einem langsamen Disco-Hin hatte. Also wirklich irre, was um diesen Song alles rum passiert ist. 2007 hat Danny Krivitz sich das Ding nochmal genommen, hat auf Nervous auch einen sehr, sehr coolen Edit rausgelassen. Und ich finde einfach, dieses Orgelriff und der Groove von dem Teil ist wirklich unsterblich gut und die Cheesiness von den Vocals nehme ich manchmal mit Wohlwollen und manchmal einfach so hin und finde es großartig. Das war mein Song für diese Woche. Gary's Gang, benannt nach dem Drummer und Vokalisten mit ihrem Let's Love Dance Tonight, mitten aus New York, mitten aus Ende der 70er.
Mit diesen beiden Songs schicken wir euch jetzt in das wohlverdiente Wochenende und wünschen euch einfach ganz, ganz viel Tanz, ganz, ganz viel Liebe und ganz viel Erholung.
Das würde ich einfach mal so unterschreiben. Bye, bye.
Tschüss.